Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Denn glückliche Gäste und Top-Auslastung sind kein Zufall. Von und mit Anni Grau.
Kleine Überraschung gefällig? Dann teste meinen Newsletter. Und ich verspreche dir, schon wenige Tage nach deiner Anmeldung bekommst du eine kleine persönliche Überraschung von mir. Und das soll dir nicht nur eine Freude bereiten, sondern ich zeige dir auch, wie du damit deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de/newsletter. Und jetzt zur nächsten Folge.
Barrierefreiheit ist aktuell in aller Munde. Doch was bedeutet das für dich? Musst du deine Webseite ändern? Macht es Sinn? Wozu braucht man das überhaupt? Und was ist dieses Barrierefreiheitsstärkungsgesetz? Dazu habe ich einen sehr von mir geschätzten Gast, nämlich Sonja Kloß, heute wieder im Podcast. Sonja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank, Annik, für die erneute Einladung. Und ja, dieses wunderschön spannende Thema. Ich würde sagen, wir kürzen das wunderschöne Gesetz mit BFSG ab, dann haben wir beides etwas einfacher im Sprachgebrauch, oder?
Ja, ich werde es auch da schaffen, mich zu versprechen. Das ist, ja, genau, das ist das, was uns unterscheidet. Ich glaube, du kannst dem Ganzen noch irgendwie was Spannendes abgewinnen, während ich da schon quasi schon allein bei der Abkürzung einschlafe. Aber tatsächlich muss ich gleich zu Anfang vorneweg schieben. Ich weiß, dass dieses Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, und wir werden gleich auch drauf eingehen, wirklich Sinn macht, denn ich kenne Menschen, die zum Beispiel auch zeitweise nicht gut sehen konnten und jetzt wieder ganz normal durchs Leben tun und die einfach gesagt haben, du glaubst es gar nicht, was das bedeutet, wenn man dann eben plötzlich mitten im Leben steht mit Mitte 20 und auf einmal keine Webseiten mehr lesen kann, einfach weil sie sich nicht genügend vergrößern lassen. Aber erklär doch bitte ein bisschen zu Beginn, was bedeutet das alles noch? Nicht nur, dass man Seiten sehr stark vergrößern kann und sie dann trotzdem noch funktionieren, sondern was beinhaltet eine barrierefreie Webseite eigentlich?
Also Annik, das ist ein super Stichwort. Das war auch, glaube ich, für mich in der Weiterbildung das größte Learning. Es gibt die Menschen mit Einschränkungen, die von Geburt an damit klarkommen müssen. Die Menschen, die es während ihres Lebens erlangen. So blöd, wie es klingt, und halt das zeitweise. Und das zeitweise kann ja auch die Mutter sein, die einfach das Kind auf dem Arm hat und mit der einen Hand und dem Daumen dann irgendwie versucht, auf einer Webseite zu scrollen. Und da gehört ganz, ganz viel dazu. Ich teile das gerne in drei Bereiche rein, würde da gerne auch gleich mit Beispielen reingehen. Grundsätzlich geht es aber darum, dass quasi ein blinder Mensch es hören kann, also vorgelesen bekommt. Und jemand, der nicht gut sehen kann, dementsprechend mit Kontrasten, Farben. Und da ist wichtig, immer dran denken, Farbschwächen wie Rot-Grün-Schwäche ist auch eine Einschränkung. Und dann okay. Hört er bei vielen Seiten auch schon auf.
Okay, aber jetzt, was ich noch nicht verstanden habe, also inwiefern ist jetzt, also was bedeutet das jetzt für die Mutti mit dem oder den Vati mit dem Baby in der Hand? Also, dass der nur mit einem Arm, also ich scroll auch immer nur mit einem Arm.
Genau. Es ist aber dann so, dass an gewissen Stellen dann halt unklar ist, wie gehe ich jetzt weiter. Das heißt, dass Elemente sich dann nicht ordentlich aufmachen lassen. Oder dass ich dann vielleicht auch in einer sogenannten Schleife gefangen bin. Also das vielleicht auch mal als Test für alle euch Zuhörer da draußen. Ladet mal eure Webseite und dann geht mal mit den Pfeiltasten oder der Tab-Taste von Anfang an durch. Also ihr klickt nichts, die Maus sperrt ihr weg und klickt mal nur mit der Tab-Taste durch und schaut mal, wie weit ihr kommt. Ich habe beim Testen von Seiten schon erlebt, dass ich mich quasi schon beim Cookie-Banner, also beim allerersten Element, in mir gedreht habe. Also ich kam gar nicht auf die Webseite drauf.
Okay, also das bedeutet zum Beispiel jemand, der rein motorisch eben eine Maus nicht so gut bewegen kann, der vielleicht nur eine Taste drücken kann, dass der sich eben auf einer Webseite hin und her navigieren kann, ohne eben total lost zu gehen. Okay, jetzt habe ich es kapiert.
Genau, es gibt ja auch die Assistenzsysteme, die an den Computer angeschlossen werden, wie Brillenschrift, die dann quasi die Tastatur auf Brillenschrift umsetzen und dann auch durch kleine Signale in der Brillenschrift die Seite übersetzen. Also das sind die Menschen, die ja weder hören noch sehen können. Die können aber damit lesen. Und es gibt von Microsoft auch ganz viele Assistenzsysteme für den Mund. Also für Menschen ohne Arme, die können dann mit dem Mund die Seite bedienen. Mhm. Das muss natürlich gerade im Code, also in dem, wo die Webseite geschrieben ist, so programmiert sein, dass er das auch kann.
Weißt du zufällig, wie viel Prozent der Menschen sich einfach darüber freuen, wenn eine Webseite barrierefrei wird? Weil manchmal denke ich so, okay, fein, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich so viele, also jetzt mal ganz fürchterlich politisch unkorrekter Gedanke, aber ich würde dann überlegen, okay, wie groß ist meine Zielgruppe ohne Arme für die Vermietung von Webseiten? Vielleicht jetzt nicht so groß, dass ich meine komplette Webseite deswegen umstellen muss. Das ist jetzt wirklich nicht in Ordnung, was ich jetzt gesagt habe. Aber
ähnlichen Gedanken hatten wir auch. Also ich saß auch mit einer anderen Agentur, mit der ich eng zusammenarbeite, zusammen, und wir haben das Ganze mal ausgewertet. Und auch mein Programmierer hat dann gesagt, das heißt, ich mache für einen blinden Menschen die Kletterparkseite barrierefrei. Und ja, im Grunde genommen, auch wenn diese Person nie kommen würde oder nur in Begleitung, und die Begleitung könnte die Webseite sich anschauen, es ist trotzdem fair, dass diese Person es sehen kann oder hören, ja, oder sich zumindest dadurch navigieren. Also, dass man niemanden ausschließt. Was aber, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist, und das ist gar nicht so sehr diese Thematik, dass wir die Inklusion fördern möchten, sondern viele der Sachen, die das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, die BFSG, mitbringt, ist für die Struktur wichtig. Die Struktur ist wichtig für Google und für die Nutzererfahrung. Das heißt, alles, was wir tun im Bereich BFSG, geht direkt in die Suchmaschinenoptimierung.
Ah, okay. Das heißt, wenn meine Webseite barrierefrei ist, wird sie auch besser von Google gefunden.
Nicht nur gefunden, sondern Google wird sie auch, das ist in Kreisen mittlerweile, das ist durchsickert, auch lieber ausgespielt. Einfach aufgrund der Tatsache, also jeder, der über die PageSpeed-Tests geht, also es gibt ja diesen Ladegeschwindigkeitstest von Google, und der hat einen neuen Wert seit etwa 3 Monaten. Und das ist ein BFSG-Wert. Weil die Kriterien, die dahinter liegen, WCAG nennen die sich, gelten weltweit.
Okay.
Google hat da vor Monaten schon reagiert.
Da müssen wir immer so ein bisschen aufpassen, dass wir sozusagen nicht zu tief ins Detail gehen, weil das ist ja, man merkt schon, du bist da absolut drin in dem Thema, aber ich glaube, unsere Hörer, die sind momentan noch, okay, aber was bedeutet das jetzt für die Webseite? Sagen wir mal einfach so ein paar Sachen, zum Beispiel Farben. Was muss man beachten bei den Farben?
Genau. Also ich strukturiere es gerne in 3 Bereiche. Der erste Bereich ist alles, was die Suchmaschinenoptimierung angeht, also Struktur. Das heißt, ich habe eine Überschriftenstruktur, wo dann eine...
Moment, Farben.
Genau.
So, ja.
Genau. Mit den Strukturen kommt dann quasi als nächster Schritt das Design. Das heißt, wir haben Kontraste. Da gibt es einen Wert. Das sind 4,35, glaube ich. Kann man auch testen, ob
was heißt 4,35?
Genau, der Vordergrund, das heißt meine Überschriftenfarbe zum Beispiel, in Bezug auf den Hintergrund eine gewisse Differenz haben in der Farbgestaltung.
Also es muss ein guter Kontrast sein, sodass ich wirklich das gut lesen kann.
Genau, mein Rot auf einem Hellrot im Hintergrund wird eher nicht funktionieren wie ein Rot auf einem Weiß.
Übrigens, da fällt mir ein, 10% aller Männer haben eine Rot-Grün oder Schwäche oder sind farbenblind. Also das heißt, allein das, sobald irgendwie Rot auf Grün kommt, ist sowieso die Schrift weg. Ja.
Genau, korrekt. Die sehen beides dann nur noch entweder in einem Farbton oder im Grauton. Also die meisten, die Einschränkungen haben dann ja auch Grautöne. Das heißt, wir können uns wunderschöne Farbwelten überlegen. Sie sehen halt alles grau in grau, und dann ist am Ende wichtig, dass diese Grautöne halt eine gewisse Differenz haben. Dazu gehören aber auch Schriftarten. Es gibt Schriftarten, die nicht barrierefrei sind.
Und wie sehen die aus?
Am einfachsten kann man es daran erkennen, ob das O und das A unterschiedlich sind. Es gibt hier die Möglichkeit, das A zu schreiben wie ein O, nur mit einem kleinen Schnubbel unten dran. Also da, wo ich in den nächsten Buchstaben gehe. Und das O hat dann quasi einfach nur den Kreis. Ampere nicht barrierefrei. Weil wir Menschen mit normaler Fähigkeit können es kaum schon unterscheiden, wenn es sehr klein ist. Aber ein Mensch, der sowieso nicht gut sehen kann, der kriegt das gar nicht mehr unterschieden. Das bedeutet, eine barrierefreie Schriftart hat das A, wenn man oben kommt, und dann hat das so ein kleines Bäuchlein.
Okay, Mal, also mir fällt da auch schon ein, so allein wenn gerade irgendwelche weiblichen Life-Coaches so nach dem Motto, ich habe irgendein Problem selbst bewältigt und deswegen bin ich jetzt Coach für andere, die das Problem auch haben und nicht draufkommen, dass sie einen Coach brauchen. Und die haben sehr häufig so eine Überschrift, die so handgeschrieben aussieht, die man auch selbst mit einem Mikroskop nicht entziffern kann. Also da wäre das, die sind definitiv nicht barrierefrei. Aber davon sprechen wir gar nicht, sondern es sind eben solche Details. Okay, wir haben also jetzt einfach nur mal so grundsätzlich, um einen Eindruck zu bekommen, wir haben Farben, wir haben Schriftarten. Was betrifft es noch?
Struktur, also dass wie gesagt Überschriften da sind, die die Seite strukturieren. Das ist ja auch was der Nutzer braucht, dass wirklich klar ist, das ist jetzt die erste Überschrift, das ist eine Zwischenüberschrift, das ist jetzt eine kleine Überschrift, die vielleicht bei einem Ausstattungsmerkmal steht. Da gehören aber die sogenannten Alt-Attribute auch dazu. Die beziehen sich auf Bilder. Bedeutet, wenn wir einen Screenreader benutzen oder der Nutzer einen hat, weil er es nicht sehen kann, sondern hören muss, dann muss ja dieses Bild vorgelesen werden. Mhm. Und als Suchmaschinenkriterium, also SEO-bedingte Faktor, gibt es die sogenannten Alt-Attribute. Und das sind die alternativen Beschreibungstexte zu Bildern.
Okay.
Und das hat ein BFSG auch.
Bevor wir jetzt sozusagen jedes einzelne aussehen, welche großen Überpunkte haben wir noch nicht angesprochen? Einfach nur mal noch die großen, weil ich würde ganz gerne jetzt bei der Thematik, das nicht, ich glaube, wir haben alle verstanden, es geht unglaublich tief, ja, und es ist nichts, was man alleine an einem Wochenende bewältigt mit der eigenen Webseite. Da braucht man jemanden, der sich damit auskennt.
Also es gibt im Bereich Hardcoding, das ist Bereich 3, also wirklich, wo ich in den Quellcode reingehe, noch ein paar wichtige Sachen, das ist zum Beispiel die Sprungmarke. Das heißt, große Webseiten wie die Bahn.de, wie Eurowings, da geht man auf die Webseite, tappt oder benutzt die Maustasten, also die Pfeiltasten, Entschuldigung, nicht die Maus. Und da ist es so, dass dort dann oben links ein kleines Kästchen ist mit zum Inhalt springen. Und dann überspringt dann quasi den gesamten Anfangsbereich. Das ist noch eine Pflicht. Und der sogenannte Fokusbereich. Das heißt, ich muss sehen können, wo die Maus ist. Wenn ich also in der Menüleiste bin, muss da ein Kästchen drumherum sein. Wenn ich einen bestimmten Button gerade ansteuere mit meinen Tabs, dann muss da ein Kästchen drum sein. Und das sind Dinge, die kann man nicht ohne weiteres. Oft braucht man im Hintergrund entweder jemanden, der programmieren kann, oder auch Plugins.
Ach, das, ich muss gerade so lachen, weil ganz häufig sehe ich auch, also mit meiner Brille, die Maus nicht.
Da fängt es schon an, Annika.
Ja, genau.
Schon an.
Aber ich glaube, es wird auch nicht besser mit der Zeit. Aber ich glaube, wir müssen noch etwas ganz Wichtiges sagen, bevor jetzt irgendwie allen Hörerinnen und Hörer der kalte Schweiß runterläuft. Es gibt zum Glück Stand aktuell eine relativ große Ausnahmeregelung, wo glücklicherweise, es war eine Zeit lang nicht hundertprozentig sicher, es gab viele Diskussionen und wir haben zwischendurch das Schlimmste befürchtet, aber es gibt eine relativ große Ausnahmeregelung und die gilt für welche Ferienwohnungsbesitzer?
Genau, also es ist korrekt, grundsätzlich gilt das Gesetz für alle, die einen Shop haben. Das heißt, alle, wo ich eine Buchung auslösen kann oder eine Anfrage stelle mit dem Willen, eine Reservierung zu tätigen, also den Verkauf auf den Weg bringe.
Also normalerweise könnte man sagen, grundsätzlich gilt das halt auch für jeden Vermieter, der eine Direktbuchungsmöglichkeit auf der Webseite hat.
Korrekt. Oder ein Anfrageformular, wo der Gast ganz eindeutig schreiben kann, ich möchte vom bis mit x Personen kommen, bitte machen Sie mir ein Angebot.
Okay.
Das ist auch schon dahingehend.
Aber Entwarnung gilt.
Genau. Und die Ausnahme ist dann, dass man 10 Mitarbeiter mindestens haben muss und mehr als 2 Millionen Umsatz. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn ihr, liebe Zuhörer, jetzt schon kurz vorm Verzweifeln seid, keine Sorge, wenn ihr weniger als 10 Mitarbeiter habt und weniger als 2 Millionen Umsatz, dann betrifft euch das Gesetz nicht. Das heißt, dann ist das nice to have, was wir gerade hier besprechen. Aber ihr müsst es nicht machen. Es gibt dann ein kleines Aber meinerseits. Bitte prüft, wie eure Ferienwohnungen im Unternehmen eingebunden sind. Das heißt, ist die Ferienwohnung ein Teil eines großen Bauernhofes?
Das wäre meine Frage jetzt.
Genau, und 10 Mitarbeiter und auch über die 2 Millionen kommt, dann ist die Ferienwohnung Teil des Unternehmens und dann seid ihr wieder drin. Also das kann dann ganz schnell gehen, dass man dann wieder in die Kriterien reinrutscht.
Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Mit weniger als 10 Mitarbeitern oder beziehungsweise bis 10 Mitarbeitern und unter 2 Millionen Umsatz hat man die Ausnahmeregelung. Aber sobald das Ganze eben in firmentechnisch eingebunden ist, landwirtschaftlicher Betrieb, was weiß ich, dann sieht es ganz schnell anders aus. Also das, und außerdem ist das ja jetzt nur eine aktuelle Regelung, kann ja auch später noch kommen, richtig?
Also klar, es ist gekommen, um zu bleiben. Das heißt, es ist dadurch, dass es weltweite Standards sind und von der europäischen Region oder EU an sich schon 2019 auf den Weg gebracht wurde. Also Behörden müssen es schon länger sein als wir Unternehmer. Und da ist einfach das Thema, wenn ich dann reinrutsche, muss ich mich dann kümmern.
Okay. Gibt es denn,
können wir vielleicht gerade mal besprechen, was noch drunter fällt und gern vergessen wird? Wir sind in Deutschland. Wir brauchen jetzt nicht nur ein Impressum, eine Datenschutzerklärung, sondern auch eine Barrierefreiheitserklärung.
Braucht die jetzt jeder oder nur die, die nicht diese Ausnahmeregelung haben?
Genau, nur die, die verpflichtet sind.
Mhm.
Ja. Es ist natürlich schön für alle, wenn man die ausfüllt und sagt, okay, ich habe zum Beispiel meine Farben geprüft, ich habe meine Schriftart geprüft, meine Buttons habe ich umbenannt, weil die Buttons dürfen nicht mehr mehr erfahren heißen, sollten dann umbenannt werden in mehr zu Ferienwohnung XY oder Informationen zu Ferienwohnung XY, weil das wiederum dem Screenreader im Vorlesen und dann wiederum dem Nutzer beim Zuhören einfacher fällt. Das geht über ein Kontaktformular. Und das sind so schöne Sachen, die kann man selber machen. Also auch wenn ich da jetzt, wie ich nicht verpflichtet bin, und dann ist ja auch dieses Stressdatum 28. Juni für die Umsetzung gar nicht so relevant. Aber ich kann mir das anschauen, kann das in die Freiheitserklärung reinschreiben. Und dann bin ich ja auch ein Stück schon barrierefrei.
Okay. Also ich fasse nochmal zusammen. Also es gibt zum Glück eine Ausnahmeregelung, die für sehr viele Ferienwohnungsvermieter gilt. Trotzdem kann man langfristig drüber nachdenken, das eine oder andere zu machen. Gerade auch auf den Hinblick, wenn man irgendwie versuchen will, bei Google weit vorne zu landen. Jetzt mal ganz kurze Frage. Um wirklich bei Google vorne zu landen, würde das aber schon bedeuten, dass man den ganzen Kram erledigen muss. Es reicht jetzt nicht nur, dass man sozusagen so ein bisschen, mach einfach Google schneller und man kann nicht stummeln, oder?
Nein, dafür ist es zu komplex und wir haben natürlich jetzt auch, und das ist dann wieder ein ganz anderes Thema, das Thema KI. Also bei Google ist ja Gemini mittlerweile oben eingebaut, was als künstliche Intelligenz uns schon die Antwort gibt. Das heißt, überhaupt oben als Seite ausgespielt zu werden, ist für eine Ferienunterkunft immer weniger möglich. Aber wenn ich halt dann noch, ich sag mal, die ältere Generation habe, die noch normal sucht. Also die jüngere geht direkt in Gemini rein, die ältere scrollt noch nach unten und da habe ich dann die Situation, dass ich dann natürlich gern ein bisschen weiter oben bin. Zumindest im Vergleich zu allen Ferienwohnungen, die um mich herum sitzen.
Ja, okay. Aber ich würde mal sagen, also im Vergleich zu anderen Maßnahmen, die man tun kann, um in Google weiter oben zu landen, würde ich sagen, ist jetzt dieses Barrierefreiheitsthema vielleicht nicht unbedingt das Einfachste und das Günstigste, was ich tun kann. Jetzt aber mal,
dass SEO hier mit reinspielt. Also das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Alle Suchmaschinenoptimierungsmaßnahmen, die ich auf der Webseite mache, sind alle schon BFSG-Kriterien. Also eine Überschriftenstruktur, das Thema mit den Altattributen, Buttons und. Also ich mache 2 Fliegen mit einer Klappe.
Immerhin. Okay, also angenommen, ich sitze jetzt gerade schweißgebadet vor meinem Smartphone, höre diesen Podcast, auf den ich mich eigentlich gefreut habe, jetzt nicht mehr, und merke gerade, verdammt, das trifft oder könnte ziemlich sicher auf meine Ferienwohnung zutreffen. Und wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist Mitte Juni. Jetzt in 2 Wochen tritt das in Kraft. Muss ich jetzt in Panik verfallen?
Also grundsätzlich würde der Gesetzgeber sagen, jo, du musstest ja bis zum 28. umgesetzt werden und am 29. kommen wir in die Prüfung.
Okay.
Jetzt ist aber im Grunde genommen Deutschland etwas langsam bei den Behörden, beim Aufsetzen von den entsprechend personellen Stärken. Das heißt, es ist jetzt schon bekannt, dass die Prüfbehörde jetzt nicht aus Hunderten von Personen besteht. Dementsprechend werden die sich erstmal auf die Großen konzentrieren. Und es ist auch bekannt oder sickert so langsam durch, dass das, was wir tun, also wenn wir eine Barrierefreiheitserklärung haben, dort reinschreiben, wir haben uns um die Schriftarten, um die Kontraste, die Struktur gekümmert. Uns fehlt aber noch die Sprungmarke oder diese Fokusbereiche, um da, wo die Maus sich gerade befindet. Dann ist das in Ordnung. Das heißt, würde man in eine Prüfung kommen, dann würde die Prüfbehörde sehen, okay, die kümmern sich drum und würden es auf Wiedervorlage legen. Das heißt, es ist nicht mehr dieses Überschlagen wie damals bei der DSGVO, Stichtag und danach muss alles umgesetzt sein, sondern die sind da etwas lockerer. Wobei sie aber nicht locker sind, wenn man dann nicht nachweisen kann. Bei Pflichtnutzern wichtig, also die, die verpflichtet sind, es umzusetzen, dass man wirklich alles umgesetzt hat für Doppel-A. Also in Deutschland ist Doppel-A verpflichtend.
Das ist die Schriftgröße?
Nee. Die Doppel-A, es gibt drei Kategoriestufen.
Okay, warte mal ganz kurz, Sonja, ganz, ganz kurz. Das sprengt den Podcast.
Das ist überhaupt kein
Thema. Ja, also.
Es ist ganz, ganz wichtig, dass einfach die wissen, wir haben Strafsätze von 100.000 aufwärts. Also es wird richtig teuer.
Okay, also das ist einfach, ich höre sozusagen immer so mit drei Ohren mit sozusagen, okay, ja, so nach dem Motto, okay, was, wie geht es gerade meinen Hörern? Und letzten Endes ist es ja so, wir haben ja schon vorher gesagt, das schafft man sowieso nicht ohne jemanden, der sich damit auskennt. Leider Gottes kennt sich auch nicht jeder Webdesigner mit sowas aus.
Nein.
Ja, also das heißt, wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man jetzt zum Beispiel das zumindest mal anschieben möchte?
Am einfachsten ist die Checkliste, die unter diesem Podcast sein wird. Das heißt, ich stelle euch, liebe Zuhörer, eine Checkliste zur Verfügung, dass ihr einfach mal gucken könnt, was habe ich denn schon, was habe ich noch nicht. Und wenn ihr Fragen habt, dann schickt mir einfach kurz eine E-Mail oder über die Webseite gibt's ganz, ganz unten meinen Kalender, der ist öffentlich. Da kann man dann noch einen kurzen Telefontermin vereinbaren und dann sprechen wir darüber, seid ihr wirklich verpflichtet und was müsst ihr noch machen, also wie sieht der aktuelle Stand der Webseite aus?
Und dein Vöglein hat mir gezwitschert, für Menschen, die kommen und sagen, ich komme vom Febo Angels Podcast, dann gibt es auch Sonderkonditionen.
Korrekt, genau. Korrekt. Weil ihr sollt ja den Vorteil haben, hier regelmäßig reinzuhören und damit dann natürlich auch einen kleinen Bonus bekommen.
Denn ihr wisst ja auch, Sonja und ich, wir kooperieren, das heißt, wir arbeiten eng zusammen, wir haben zusammen eine Akademie. Und das ist auch, kann ich dir nochmal an dieser Stelle sagen, ich bin wirklich froh, dass du da so bist, Sonja.
Dankeschön. Ich mache es auch super, super gerne.
Sehr gut. Also dann vielen Dank, dass du uns mit diesem Thema mal wieder vollkommen überfordert hast. Und okay, dann freue ich mich aufs nächste Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.
Das war Febo Angels. Dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.